SRF 3.
Der Stromkonzern Axpo kauft Windparks im großen Stil. Wir fragen, ob er sich damit nicht überlupft. Alle Halbtagsbesitzer in der Schweiz bekommen von der SBB einen 10-Franken-Gutschein. Wir sagen, warum das eine Art Strafaufgabe ist. In Bosnien wollen die bosnischen Serben das oberste Gericht zurückbinden. Wir wollen wissen, warum USA und EU das nicht schlucken wollen. Der Backofen schaltet eine Stufe nach oben. Die Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt mit 32 und morgen dann 34 Grad. Im Süden und in den Alpen gibt es lokale Schauer. Im Studio ist Isabel Meissen. Der Stromkonzern Axpo ergreift in die Taschen und übernimmt die Volkswind GmbH, die führende Windparkbetreiberin in Deutschland und in Frankreich. Die Axpo setzt damit vermehrt auf erneuerbare Energien. Das klingt soweit sinnvoll. Aber das Portemonnaie der Axpo ist nicht allzu gut gefüllt derzeit. Und Windenergie in Deutschland rentiert auch nicht wie gewünscht. Wie sinnvoll ist also dieser Kauf? Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
Der Kauf von Volkswind sei für Axpo sehr wichtig, sagt Mediensprecher Tobias Kistner.
Das ist ein Meilenstein für uns und eine völlig neue Entwicklung, die aber absolut strategiekonform ist. Wir haben immer gesagt, Axpo wird in Zukunft auf die Windkraft setzen, vor allem in Deutschland und Frankreich. Und genau in diesen Ländern ist Volkswind auch hauptsächlich tätig.
150 Megawatt Leistung haben die Windparks, die Volkswind mit 60 Mitarbeitern heute betreibt. Damit ist Volkswind ein eher kleinerer Windparkbauer, aber einer mit Potenzial. Die Strommenge, die theoretisch produziert werden kann, soll in den nächsten Jahren auf rund 3000 Megawatt verzwanzigfacht werden. Im Vergleich dazu verfügt Axpo heute erst über eine Leistung von 800 Megawatt in eigenen Windparks. Wie viel Geld Axpo in die Übernahme investiert, soll geheim bleiben. Tobias Kistner.
Die Summe für den Kauf von Volkswind geben wir nicht bekannt, aber Sie können davon ausgehen, dass wir mit dem Kauf dieser Firma eine große Chance sehen, Rentabilität herzustellen.
Das glaubt auch Rolf Wüstenhagen, Professor für das Management erneuerbarer Energien an der Universität St. Gallen. Der Windstrommarkt habe sehr viel Potenzial, sagt er. Und?
Die Axpo muss neue Wachstumsmärkte erschließen, um quasi sich zukünftige Geschäftspotenziale zu eröffnen. Und man hat gesehen, dass es quasi aus eigener Kraft schwierig ist, für einen großen Konzern in diesem Bereich Fuß zu fassen. Auch andere Energieversorger haben durch Akquisitionen es geschafft, hier schneller Fuß zu fassen. Und insofern scheint mir das grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung.
Mit dem Verkauf von Windstrom, der in verschiedenen Ländern noch stark subventioniert wird, kann Axpo den schwierigen Geschäftsgang der Atom- und Wasserkraftwerke, die wegen der tiefen Strompreise unrentabel geworden sind, teilweise kompensieren. Fragt sich, warum Axpo nicht auf Windparks in der Schweiz setzt. Hierzulande dauerten solche Projekte viel länger als etwa in Deutschland, sagt dazu Rolf Wüstenhagen. Zudem sei die Axpo relativ spät dran.
Es gibt in der Tat Energieversorgungsunternehmen, vor allem aus der Westschweiz, die sehr stark engagiert sind, auch in der Entwicklung von Windparks. Da könnte sich die Axpo noch eine Scheibe von abschneiden.
Mit der Übernahme von Volkswind macht Axpo also wohl einen Schritt in die richtige Richtung. Einen Schritt allerdings, den andere schon längst gemacht haben.
Warum die EU und die USA eine Abstimmung in Bosnien-Herzegowina verhindern wollen und wie sich die griechischen Banken über zwei Wochen nach der unfreiwilligen Schließung metzgen. Darüber berichten wir gleich. Zuerst ins Nachrichtenstudio zu Pascal Schmitz.
Einer der sieben verhafteten FIFA-Funktionäre ist von der Schweiz an die USA ausgeliefert worden. Er habe sich gestern damit einverstanden erklärt, schreibt das Bundesamt für Justiz. Der Funktionär war Ende Mai in Zürich festgenommen und in Auslieferungshaft gesetzt worden. Ihm wird Korruption vorgeworfen. Um welchen der sieben Festgenommenen es sich handelt, ist nicht bekannt. Eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung hätte nichts gegen ein Asylzentrum in der eigenen Nachbarschaft. Das zeigt eine Umfrage der Westschweizer Wochenzeitung Lipto bei 1220 Personen. Mehr als die Hälfte von ihnen würde ein Asylheim in der eigenen Gemeinde oder im Quartier akzeptieren. Mit Asylsuchenden etwas unternehmen würden rund zwei Drittel der Befragten, einen Flüchtling bei sich zu Hause aufnehmen, noch ein Fünftel und eine ganze Familie beherbergen nur jeder Zehnte. Insgesamt zeigte sich die deutschschweizer Bevölkerung in der Umfrage offener als jene in der Romandie. In der Schweiz ist die Zahl der ausgeschriebenen Stellen gesunken, innerhalb eines Jahres um 8%. Das zeigt der neueste Stellenmarktindex des Personalvermittlers Adecco. Besonders stark, um 20%, sei der Rückgang in der Genfer Seeregion. Aber auch die Region Zürich und die Ostschweiz seien stark betroffen. Wer ein Halbtagsabo hat, bekommt im August von der SBB einen 10-Franken-Gutschein zugeschickt. Das haben der Preisüberwacher und die ÖV-Branche vereinbart, wie die SBB mitteilt. Der Grund: Die SBB hat zu wenig sogenannte Sparbillete verkauft. Diese wurden als Kompensation für den Preisaufschlag im letzten Jahr eingeführt. Da diese Sparbillete aber nicht die vereinbarten Einsparungen von 30 Millionen Franken gebracht haben, begünstigt die SBB ihre Kunden nun anders. Im Zoo Basel kann man neu drei Löwenbabys bestaunen. Zwei von ihnen kamen bereits Ende Mai zur Welt, wie der Zolli mitteilt. Das dritte Junge sei Mitte Juni geboren worden. Das Geschlecht der drei kleinen Löwen sei noch nicht bekannt. Auch Namen hätten sie noch nicht. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.399 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 0,421 gehandelt, der Dollar zu 95,58 Rappen. Das Wetter. Heute und morgen dominiert im Flachland die Sonne. In den Alpen und im Süden hat es tagsüber Quellwolken, aber nur ganz vereinzelt geht ein Schauer oder ein kurzes Gewitter nieder. Heute liegen die Temperaturen um heiße 32, morgen gar um 34 Grad.
Mittag.
Und jetzt gehen wir nach Bosnien-Herzegowina. Das war in den 90er Jahren Schauplatz eines grausamen Krieges. Im Friedensvertrag von Dayton wurde dann vor genau 20 Jahren der heutige Staat Bosnien-Herzegowina geschaffen, der aus zwei Teilen besteht. Einer davon wird durch die bosnischen Serben kontrolliert. Und diese streben seither nach mehr Unabhängigkeit. Jetzt haben sie eine neue Abstimmung angedacht, welche das oberste Gericht, das das ganze Land für das ganze Land zuständig ist, praktisch abschaffen will. Die EU und die USA wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, die USA drohen sogar mit drastischen Sanktionen. Ich habe den Journalisten Norbert Mapes-Niedig gefragt, warum ist diese Abstimmung international so bedeutsam?
EU und USA verfolgen nach wie vor die Politik, die Strategie, Bosnien zunächst einmal innerlich zusammenzuführen, bevor man es stärker an die EU heranführt. Und diese Gesetze über den Oberstgerichtshof und über den Generalstaatsanwalt, die 2002 in Kraft getreten sind, hatten diesen Zweck. Sie sollten wieder ein mehr gemeinsames, ein mehr einheitliches Bosnien schaffen. Man geht da ja Schritt für Schritt und ganz langsam voran und jetzt geht man offensichtlich wieder einen Schritt zurück.
Genau, darum geht es, um diese Gerichtsbarkeit. Das soll jetzt mit dieser Abstimmung rückgängig gemacht werden. Ist das denn eine Art Unabhängigkeitsdenken in Salamitaktik, wie das den bosnischen Serben vorgeworfen wird jetzt?
Ich glaube nicht. Also von einem Auszug aus dem gemeinsamen Staat war in der Parlamentsdebatte gestern überhaupt nicht die Rede, obwohl Dodik, der Präsident der bosnischen Serben, damit ja schon öfter gedroht hat. Man versucht jetzt zumindest kleine Teilziele zu erreichen.
Ist denn dieser zweigeteilte Staat, wie man es im Moment hat, ist das überhaupt eine sinnvolle Variante? Die Frage müsste man ja auch stellen dürfen.
Nun, es ist eine sehr, sehr komplizierte Variante in jedem Fall. Aber die Alternative ist auch nicht besonders verlockend. Man kann sich kaum vorstellen, dass in Bosnien mit Mehrheit entschieden würde. Denn nach wie vor sind die Verwundungen aus der Kriegszeit zu groß. Es gibt über diesen bosnischen Krieg drei Wahrheiten, die den Logiken dieser drei früheren Kriegsparteien entsprechen. Und man hat sich eigentlich über nichts wirklich geeinigt.
Der Bosnienkrieg wirkt also heute noch nach. Welches wäre denn aus Ihrer Sicht ein Weg, ein möglicher Weg in eine gute Zukunft für das Land?
Ich denke, viele Funktionen könnte eigentlich auch die EU übernehmen. Auch die Europäische Union hat ja ihre eigene Gerichtsbarkeit. Und es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass die Bosnier aller drei verschiedenen Nationalitäten sich einer europäischen Autorität unterwerfen, als einer Autorität der jeweiligen Mehrheit, eben weil sie in drei Nationen zerrissen sind. Gegen die EU können auch die bosnischen Serben nicht auftreten, zumal ihr einziger Verbündeter, die Regierung in Belgrad, fest auf EU-Kurs segelt.
Einschätzungen von Norbert Mapes-Niedig.
Info 3 Mittag.
Seit fast drei Wochen sind die Banken in Griechenland jetzt schon geschlossen. Seitdem müssen die Griechinnen und Griechen jeden Tag zum Bankomaten, wo sie maximal 60 Euro täglich abheben dürfen. Wie lange kann das noch so weitergehen? Und kommen die griechischen Banken überhaupt je wieder auf die Beine? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Ungehindert Zugang zum eigenen Geld, das auf dem Bankkonto liegt, das wünschen sich viele Griechinnen und Griechen. Doch das dürfte ein frommer Wunsch bleiben, sagt Finanzprofessor Harald Hau von der Universität Genf.
Und zwar hat das damit zu tun, dass wahrscheinlich die Griechen selbst zum großen Teil das Vertrauen in ihre eigenen Banken verloren haben.
Die Folge wäre ein Bankrun, dass die Griechen umgehend ihr ganzes Geld von ihren Konti abheben würden. Das dazu nötige Bargeld wird aber täglich knapper. Die Liquidität, das ist das eine Problem. Das andere ist das Kapital. Brüssel geht davon aus, dass die griechischen Banken 10 bis 25 Milliarden frisches Kapital brauchen, um endlich wieder stabil auf den Beinen zu stehen. Nur woher sollen diese Milliarden kommen? In der Regel müsste der Eigentümer einer Bank einspringen.
Ja, die griechischen Banken gehören im Augenblick schon zu einem großen Teil im griechischen Staat, der natürlich selbst keine Mittel hat, die zu rekapitalisieren.
Bankenprofessor Hans-Peter Burkhoff von der Universität Hohenheim sieht das gleich. Er sagt denn auch, das Kapital müsse wohl aus Europa kommen.
Im Moment ist nicht ganz ersichtlich, wo es denn eigentlich herkommen soll. Wer bereit wäre, jetzt das Geld da reinzugeben, mit der großen Wahrscheinlichkeit, dass das Geld eben nicht mehr zurückkommt.
In Brüssel streiten die Politiker momentan darüber, aus welchen Töpfen sie das nötige Kapital nehmen könnten und wer dafür haften müsste. Bankenprofessor Burkhoff winkt indes ab. Er ist überzeugt, dass die griechischen Banken nur über einen anderen, radikaleren Weg wieder auf die Beine kommen können.
Ich vermute, das geht kurzfristig nur durch eine eigene Währung. Das heißt also, man müsste im Grunde genommen sagen, die Euro-Forderungen gegen diese Banken, die gliedern wir aus und vergessen diese Forderungen zunächst mal für den Augenblick und lassen den Rest der Bank dann quasi in der neuen Währung wirtschaften.
Ein Grexit, raus aus dem Euro, so das Szenario von Burkhoff. Ein Szenario, das im Übrigen auch der Genfer Professor Hau für realistisch hält.
Ich glaube, die politischen Entschlüsse diese Woche Montag kamen zu spät. Wir sind quasi schon auf einer Art Titanic, die unwiderruflich verloren ist und auf Richtung Grexit zusteuert. Es scheint sehr schwierig, jetzt den Untergang oder den Austritt Griechenland aus dem Euro abzuwenden.
Bluten würden bei diesem Szenario vor allem die Sparer. Ihre Guthaben auf den Konti würden praktisch über Nacht von Euro in eine neue griechische Währung umgewandelt. Eine Währung, die mit Sicherheit deutlich weniger Wert hätte als der Euro.
Das bleibt also spannend. Heute Nachmittag äußert sich übrigens der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, zu Griechenland. Da die EZB die griechischen Banken ja derzeit knapp am Leben erhält, könnte das ein spannender Auftritt sein. Info 3 berichtet dann um 17 Uhr darüber. Up to date in 15 Minuten. Das ist Info 3. Heute im Studio waren Patrick Seiler und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.